Pro und Contra. Kontroverses ja. Blickformat, Podcast, Emanuel Gysi, Dino Kessler. Wir diskutieren diese Woche heftigst über die deutsche Fußballnazi, über die Nations League in der Folge. Die Schweiz war auch schon dabei gewesen. Der SCB haben wir im Programm, wir haben Tennis, wir haben Formel 1, wir haben, was haben wir noch, Golf.
Und ja, eigentlich alles, was Herz begehrt. Und deine Steuererklärung. Toll, bis gleich.
Pro und Contra. Sportstreitgespräch mit Dino Kessler
und Emanuel Gysi. So, da sind wir wieder. Wir haben extra gewartet, diese Woche, Dino Kessler, dass wir erst am Mittwoch aufnehmen, und zwar aus einem einfachen Grund. Wir wollten wissen, wie der Schweizer Nazi-Match ausgeht. Ob die Schweiz gegen die Ukraine jetzt den Klassenerhalt in der Nations League schafft. Ja, und jetzt haben sie nicht geshootet und es ist noch kein Ergebnis da, wie die UEFA entscheidet, wer, wie, wo, warum jetzt da Punkte zugesprochen überkommt. Und darum fangen wir einfach mit etwas anderem an, würde ich sagen, mit den Deutschen. Die haben gestern Dienstag zu Abend gegen Spanien gespielt und ja, nicht so gut ausgesehen, kann man sagen. 0-6, auswärts, immerhin. Ich weiß nicht, ob das in irgendeiner Form eine Rolle gespielt hat, aber man sagt ihm das so. 0-6 gegen die spanische Nationalmannschaft in einem Pflichtspiel und in Deutschland sind sie am Boden zerstört, zu Recht. Oder wird da jetzt wieder einmal von unseren deutschen Nachbarn überbissen?
Nein, ich glaube nicht überbissen. Man die Bedeutung von der deutschen Fußballnazi in Deutschland kennt. Ist zwar ein bisschen angezählt worden in letzter Zeit. Ich glaube, die Mannschaft hat das Publikum nicht mehr im gleichen Mass können begeistern, wie das eine Zeit lang der Fall war. Aber gleich, die Mannschaft wird natürlich beobachtet. Und seit der WM 2018, wo man in der Vorrunde ausgeschieden ist, ist glaube ich, der Jogi Löw ein bisschen angezählt. Er wollte den Umbruch einleiten, so schrittweise. Ist dann einmal wie ein Überfallkommando an der Säbener Straße auftaucht in München und hat dazumaligen noch Verteidiger Hummels, der noch bei den Bayern war, aussortiert, Müller aussortiert, Boateng aussortiert. Und seither hat man das Gefühl, dort knirscht es irgendwie im Getriebe. Dazu kommen noch die Querelen, die es im DFB gibt. Ich glaube, das Ansehen vom deutschen Fußball in den letzten zwei Jahren schon ein bisschen gelitten. Die Leistung der Mannschaft, ja, gut. Also gegen die Schweiz hat man gut zweimal können verlieren, ist zweimal mit einem Unentschieden davon gekommen. Jetzt das 6-0 in Spanien, da haben sie schlecht ausgesehen, wobei man muss auch sagen, irgendwann nach dem 2-3-0 hat man gemerkt, das ist gar kein Wettbewerb mehr. Die sind nur noch rumgestanden. Man kennt das auch beispielsweise in der Champions League Bayern gegen Barcelona. Man spürt dann das irgendwie am Spiel, wenn man zuschaut, es ist kein Wettbewerb mehr, die einen gehen sich schlagen, die anderen, dann geht alles leicht vom Fuß und vom Kopf. Ob man das Resultat in dem Maße so muss bewerten, weiß ich nicht. Aber die Leistung an und für sich hat glaub Hintergründe. Ich glaube nicht, dass so etwas einfach so zustande kommt. Im Vorfeld von dem Spiel hat sich der Manager Bierhoff geäussert und gesagt, vielleicht macht man mit dem Jogi auch nicht weiter bis zur WM 2022. So lange läuft es im Vertrag noch. Vielleicht nur bis zur EM nächstes Jahr. Ich könnte mir vorstellen, dass das irgendetwas ausgelöst hat in der Mannschaft. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Spieler noch wahnsinnig aufschauen zum Yogi.
Ja gut, das ist jetzt Kaffeesatz lesen aus der Ferne. Gemischt mit Küchenpsychologie und irgendwie Hobby-Analyse. Nein, also was man ja den Match gestern gesehen und also ich meine, so schlecht, es tut mir leid, so schlecht kann die deutsche Nationalmannschaft gar nicht sein. Das ist unmöglich. Also die haben gegen Spanier, die übrigens gut gespielt haben, das dürfen wir an dieser Stelle vielleicht auch mal noch sagen. Die haben sehr, sehr gut ausgesehen. Hat jetzt auch im Vergleich zum Spiel am Wochenende gegen die Schweiz mehr gedüngt. Und ich glaube, auch noch der ein oder andere Beobachter ebenfalls nochmal mindestens eine halbe Schippen oben drauf gelegt. Also, ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass es irgendwie eine Frage vom Willen ist, dass man gegen die Schweiz nicht gleich will. Aber man ist dann schon noch einmal in einem anderen Groove irgendwie aufgelaufen. Vielleicht, weil der Sergio Ramos nicht zum Penalty-Schiessen gekommen ist. Möglicherweise ist es an dem gelegen, ich weiß es nicht. Aber also bei den Deutschen muss man meiner Meinung nach zum Schluss gekommen. Irgendwann war es einfach einer von diesen Tagen. Da geht nichts, dann verlierst du halt. Normalerweise verlierst du dann nicht 0-6, das ist ja klar. Aber es läuft so dermaßen nichts zusammen, man geht dermaßen auseinander, dann ist es irgendwie völlig stimmungsfrei in einem leeren Riesenstadion. Trostloser geht es nicht. Es spielt eh jetzt nicht wirklich so eine Rolle, eben, ob du jetzt dort noch einen Punkt hast oder nicht, oder ob du jetzt auch auf eins sogar noch günstig, wenn du hoch zurückliegst. Ja, also ich würde jetzt da Ross ein bisschen im Stau lassen, glaube ich, Killen im Dorf und was man sonst noch irgendwann lassen kann. Und nicht alles ganz schlecht schwätzen. Logischerweise, den Match, über den muss man nicht diskutieren, das haben die deutschen Spieler auch nach dem Spiel sehr, sehr deutlich gesagt. Also der Serge Gnabry zum Beispiel, der gefunden hat, ja, jetzt wüsste man, wo man stehe. Und der Yogi hat dann auch gesagt, es sei einfach alles schlecht gewesen. Also wenigstens ist man schonungslos in der Analyse. Und ja, also jetzt hat man Zeit bis im März. Jetzt ist einmal Ruhe. Und normalerweise, und das macht mir ja Angst, dass jemand, der die deutsche Fußballnationalmannschaft, obwohl ich gegen unsere deutschen Mitbürger grundsätzlich nie etwas einzuwenden habe, aber im Sport, da hat es dann irgendwie schon seine Grenzen. Obwohl ich der deutschen Fußballnationalmannschaft immer alles schlechter wünsche, glaube ich eben nicht, dass man an der EM-Endrunde im Sommer nachher so furchtbar schlecht dasteht. Eben gerade wegen so einem Match. Und jetzt ist Rabatz, jetzt gibt es irgendwie 2 Monate lang Diskussionen. Und die Geschichte, wenn sie etwas gezeigt hat, ist, dass die Deutschen A. keinen Weltkrieg gewinnen und B. nach so einer Klatsche ein halbes Jahr von einem grossen Turnier im Normalfall nachher parat sind. Das sind so die 2 Sachen, die ich mitgenommen habe bis jetzt.
Also im Normalfall
heisst, das würde mich ja weiterhin verlassen.
Normalfall sagst du, du meinst aber ein besonderes Ereignis, nämlich das 3-8 gegen Ungarn 1954. Ist allerdings schon eine Weile her, obwohl der Jogi Löw dort schon an der Seitenlinie gestanden ist, wahrscheinlich auch mit schwarzem Rollkragenpullover.
Das stimmt nicht.
Ist er eigentlich der Erfinder von dem schwarzen Rollkragenpullover und auch dem Jobs-Syndrom. Steve Jobs, der regelmäßig mit dem schwarzen Rollkragenpullover rumgelaufen ist, der Yogi, wenn ich ihn so anschaue, tut mir ein bisschen leid, weil er ist ja kein Böse. Aber ich glaube, er hat sich da verrennt. Er hat irgendwie seine Linie verloren. Es kommt mir ein bisschen vor, muss ich sagen, wie bei Ralf Krüger, wenn ich den Vergleich ziehen darf. Auch wahnsinnig gut angefangen, der Ralf Krüger, nicht falsch verstehen. Sehr viel gemacht für Schweizer Hockey. Aber so nach 5, 6, 7 Jahren ist dort auch, man hat so gespürt, es ist nicht mehr das Gleiche. Er wehrt sich plötzlich gegen die Entwicklung, fängt an, die Türen zuschlagen, fängt an, Spieler ausschliessen und so weiter. Das ist meistens nicht gut. Es deutet darauf hin, dass man ein bisschen von seinem Weg abgekommen ist und etwas will konservieren und dann fehlt einem der Mut, zum innovativ zu sein. Und wie gesagt, nicht sein Fehler, weil man hätte ihn einfach sollen beurlauben, mindestens nach der WM 2018, was gleichbedeutend gewesen wäre mit entlassen. Wäre wahrscheinlich für alle das Beste gewesen, weil das ist das Ereignis gewesen, das Spuren hinterlassen hat. Ich glaube nicht nur bei den Leuten in Deutschland, sondern auch bei den Spielern. Also wenn man dann einen Müller zum Beispiel, nehmen wir ihn als Beispiel, weil der mir einfach wahnsinnig gut gefällt. Radio Müller, wenn man den sieht bei Bayern, wie der spielt, der tut jeder Mannschaft gut. Und wenn man sieht, in der Nationalmannschaft aussortiert und bei Bayern einer von den Leistungsträgern wieder unter dem Hans-Dieter Flick, muss ich sagen, irgendwo stimmt da die Beurteilung nicht vom einen oder vom anderen. Und wenn so ein Spieler nachher so auftritt in der Champions League, wo auch ein internationaler Vergleich ist, und in der Nazi kann man ihn nicht mehr brauchen, dann finde ich einfach, da stimmt irgendetwas nicht. Ich glaube, da hat sich der Yogi verrennt. Und dann noch das Auftreten die ganze Zeit, das hat immer so etwas Geheimnisvolles. Und dann muss aber auf dem Platz schon etwas kommen. Also, wenn du die Entwicklung verschlafst und du wirst von den Spaniern quasi auseinanderdividiert, Toni Kroos übrigens nach dem Match gesagt, sie hätten 2 Taktikvarianten gehabt, die eine sich sich zurückziehen, die andere sei Pressing gewesen. Und mit beiden haben sie keinen Zugriff gekriegt für die Spanier, dann ist das eigentlich eine Bankrotterklärung. Für die Taktik, ja. Inwieweit dass die Spieler noch mitziehen, das können wir nicht beurteilen. Das wissen nur die Spieler selber. Aber der Eindruck, eben, das darf man nicht überbewerten. 6-0, klar, heftig. Nur im Wettkampf, wenn man mal aufsteckt und weiss, da gewinnen wir eh nichts mehr, dann würde ich auch sagen, ist es richtig, wenn so ein Profi sagt, das interessiert mich doch nicht, ob wir jetzt 5-0 oder 6-1 oder 4-2 verlieren. Es ist eh hoffnungslos. Karten wir das ab. Aber die Nachbereitung jetzt, da wird es natürlich schon, da wird es an Sieg gemacht. Und das finde ich auch richtig. Weil erstens mal interessiert mich die deutsche Fußballnationalmannschaft sehr. Im Gegensatz zu dir habe ich nicht nur unsere deutschen Mitbürger sehr gerne, sondern eben auch die deutschen Sportler. Insbesondere die DEB-Auswahl, also die deutschen Hockeyspieler, finde ich wahnsinnig beeindruckend, was die liefern unter diesen Voraussetzungen. Aber auch die deutschen Fußballer, muss ich ehrlich sagen. Und darum interessiert mich das sehr, was dort läuft. Ich hätte die Jogi, wie gesagt, abgeschossen nach der WM 2018. Da wären sie jetzt mindestens 3 Schritte weiter.
Ich weiß es nicht. Also was ich schwierig finde, ist, du wirfst mir jetzt mangelnden Mut vor und mangelndes Risiko. Dabei hat er ja genau das gemacht. Risiko auf sich genommen, indem er nämlich Boateng, Hummels, Müller aus dem Kader gestrichen hat. Er hat gesagt, ich wage einen Neuaufbau, Betonung liegt auf Wagen. Und schauen, dass wir in 2 Jahren, jetzt sind es 3 Jahre geworden bis zu der EM, nachdem man sie hat verschieben den Sommer, versuchen, etwas aufzubauen, das nachher wieder verhebt, nachdem man ja tatsächlich ohne Diskussion gescheitert ist, 2018, völlig klar. Also die Frage ist wahrscheinlich eher, und da traue ich Jogi Löw tatsächlich den nötigen Pragmatismus zu, baut man jetzt die Brücke zum Beispiel wieder zu einem Thomas Müller oder zu einem Hummels oder zu einem Boateng, gerade wenn man die Abwehr gestern gesehen hat, und fragt sich, oder fragt bei denen mal unauffällig an, ob sie sich eigentlich nicht vorstellen könnten, vielleicht doch nochmal das eine oder andere Länderspiel zu machen. Ich glaube, über diesen Schatten darf man als Jogi Löw durchaus springen. Und ich finde schon auch das, und das ist jetzt eine Jogi Löw-Formulierung, schon auch. Ich finde schon auch, dass sich der Jogi Löw also ein bisschen Vertrauen verdient hat. Also dass ein Turnier verhauen, okay, fair enough, aber dass man ihm nachher eine Gelegenheit gibt, nach dem, was er für den deutschen Fußball geleistet hat, und das ist seit 2004, also inklusive der WM 06, wo er als Klinsmann-Assistent dabei war, ist nicht wenig, dass man ihm Gelegenheit gibt, noch eine Mannschaft versuchen aufzubauen. Wenn es nicht herhält, okay, fair enough, aber ich würde ihn definitiv noch nicht abschreiben.
Gut, definitiv. Ja, das kann man so sehen, ganz klar. Ich finde einfach, ehrlich gesagt, dass ich nicht mutig war. Er hat sehr lange gezögert nach der WM, bis er überhaupt irgendetwas gemacht hat. Und dann hat er plötzlich die Bayern rausgekickt. Und ich finde einfach nicht, dass der Müller rausgekickt werden muss. Das sage ich einfach deutlich. Der Hummels hat einfach den Schritt 2 verloren. Beweist allerdings bei Dortmund jetzt doch wieder, dass er immer noch die Klasse hat. Ob es für die Nationalmannschaft langt, weiß ich nicht. Was noch lustig ist, irgendjemand hat mitzählt bei Jogi Löw bei der Analyse nach dem Spiel, wie oft dass er irgendwie, irgendwo, irgendwann gesagt hat.
Und dann hat man
am Nena Fanlager zugeordnet. Das ist ein Schmankerl, also die Deutschen verlieren den Humor. Trotz allem nicht. Unsere Fußball-Nazi hat leider nicht können glänzen. Man hat, wie du schon angesprochen hast, nicht können spielen. Was da dabei rauskommt, ob es einen Losentscheid gibt oder vorwärts, das werden wir dann noch sehen. Aber im letzten Spiel, wo sie tatsächlich gespielt haben, gegen Spanien, wieder kurz vor Schluss der Ausgleich gekriegt. Was bedeutet das jetzt, wenn man das in Vergleich setzt mit den Äußerungen von Herrn Petkovic, der gesagt hat, man hätte sich der Weltspitze genähert. Man muss ja eigentlich sagen, ja, das stimmt, weil wenn du geschlagen wirst von Spanien und von Deutschland, dann bist du quasi irgendwo auf dem Niveau.
In Nähe von der Augenhöhe. Also Petkovic hat ja nicht gesagt, man ist exakt auf Augenhöhe mit Spanien und Deutschland. Wobei, mit dem Deutschland von gestern, wahrscheinlich ist man da nicht allzu weit weg. Wenn man jetzt den Match vom Samstag angeschaut hat, also was sicher Weltklasse war, ist im Remo Freuler sein Goal. Wir werden wahrscheinlich bis ans Ende unseres Tages uns fragen, ob er das wirklich so hätte wollen. Das ist, also er ist zu Recht gefeiert worden, aber ich finde also immer noch zu wenig, weil das ja, ist dermaßen,
aufgeht. Schnell einen Einschub, ich finde immer die Frage, ob er das hätte wollen, das ist völlig irrelevant. Der Schuss ist ein Goal. Der hat ein Goal schiessen. Ob er genau so wollte, ist doch gleich, oder? Das war ein schönes Goal. Freuen wir uns darüber. Immer die kritischen Hintertöne da.
Ja, das ist ja Journalismus. Das ist ja unangenehm. Immer hinterfragen, ob jemand etwas bewusst gemacht hat oder nicht. Nein, selbstverständlich. Also ich finde, es ist ein Unterschied, wenn einer sagt, ja, also ich berechne jetzt die Flanke von Mbolo so perfekt, nimm sie per Dropkick und lasse sie so am Rist vorbeiziehen, dass sie nachher eine schöne, die entfernte Ecke fliegt hoch. Oder er vertätscht ihn irgendwie komisch und er fliegt halt rein. Ich finde, das ist, das ist dann eben der Unterschied zwischen sehr gut und Weltklasse wahrscheinlich.
Ja, es gibt halt Leute, die in der Motorik sehr begabt sind, Herr Gysi. Es gibt Leute, die in der Motorik sehr begabt sind und dann halt auch eben in der Feinmotorik könnte Eric Bell spielen. Wir natürlich nicht, vor allem du nicht.
Nein, von dem gerade definitiv nicht im Verdacht, da in irgendeiner Form mitzuheben. Was man aber sicher kann sagen ist, das ist ein sehr vernünftiger Match gewesen von der Schweizer Fußballnationalmannschaft gegen einen Gegner, der tatsächlich auf Spitzenlevel agiert hat oder der sehr, sehr nahe an der absoluten Weltspitze mindestens ist. Also ich glaube, man hat jetzt tatsächlich Argumente gesammelt für die Aussage von Petkovic, man sei 2018 noch einmal näher an die Weltspitze hergekommen. Man hat sich gut gewehrt gegen die Mannschaft. Man hat sich spielerisch gewehrt gegen die Spanier vor allem. Es war nicht ein sinnloses Bau hinten rausklöpfen. Das hat sich auch das eine oder andere Mal dann bezahlt gemacht. Zum Beispiel eben auch bei dem Führungsgoal, der Freude gemacht hat. Der Wermutstropfen, klar. Man fällt dann am Schluss gleich noch den Ausgleich ein. Hat noch ein bisschen Glück gebraucht, dass der Jan Sommer einfach mal schnell zwei Penaltys hat. Von einem der besten Penaltyschützen von der letzten paar Dekaden.
Ja, wobei, also, was soll ich sagen, der zweite Penalty, den er verschossen hat, hat unser Formel 1-Guru Roger Benoit gesagt, da hätte er also angehebt, erstens mal, und zweitens besser geschossen. Mit einer Spitzkugel.
Also beides.
Wahrscheinlich gleichzeitig noch, ja. Aber dann musst du sagen, der ist schon nicht gut geschossen gewesen. Aber,
gut,
aber
der Roger, ich habe den Roger schon einmal gesehen, shooten, also so auf dem Gang bei uns, und er hat dort auch zur Spitzkugel gegriffen. Also ich glaube, er funktioniert schon. Ich glaube, es war der Wayne Rooney, der mal gesagt hat, wenn ich nicht weiss, wo ich herschiesse, wie soll es dann auch der Goalie wissen? Also ich glaube, das ist im Roger seine Strategie. Wäre vielleicht erfolgreich gewesen in diesem Zusammenhang, keine Ahnung. Aber also, da möchte ich dann am Schluss auch sagen, heben musst du ihn gleich das erste Mal.
Natürlich,
und
natürlich.
Es war ja auch der zweite, den er hebt. Also am Schluss ist es der ganze Psychokomplex, der ja dann irgendwie zusammenspielt. Also du hast ein Penalty schon gehabt und dann, oder als Schütz schon mal ein Penalty nicht reingemacht und dann kommst du noch einmal und dann versemmelst du so. Sehr faszinierend, aber wahrscheinlich sollten wir da nicht allzu fest in die Tiefe gehen. Wer hat dir denn gefallen bei der Schweizer Nazi?
Ja, wie schon angesprochen, das Goal von Freuden natürlich. Mir hat auch der Chaka gefallen. Hat gespielt, oder der Chaka? Nicht, dass jetzt davon sage ich erzählen. Nein, natürlich, ich habe ja den Match gesehen.
Hast du es? Also, super zusammengegoogelt.
Also, super zusammengegoogelt. Nein. Aber es ist mir gefallen, dass wir die Spanier können unter Druck setzen können, und zwar permanent. Natürlich können die spielen, das sieht man, aber wenn du 1-0 führst und die Möglichkeiten hast, natürlich kommen die auch zu Chancen. Aber im Vergleich zu den Deutschen hat man eine kompakte Mannschaftsleistung gesehen und man hat jederzeit eben den Zugriff gehabt, wo der Toni Kroos gesagt hat, hätten sie nicht gehabt, auch mit verschiedenen Taktikvarianten nicht. Und ich glaube, das ist auch etwas, was die Schweizer Mannschaft auszeichnet, dass sie eben jederzeit kann sich anpassen und mit ihrer Taktik immer noch Zugriff hat. Wie der Petkovic auch gesagt hat, man versucht, jeden Gegner dominieren zu können. Genau darum hätte ich aber gerne gesehen, wenn man gegen die Ukraine spielt, wo auch in geschwächter Form dann einfach ein Gegner gewesen wäre, wo man wahrscheinlich hätte müssen schlagen mit diesen Ansprüchen. Und das nimmt mich noch Wunder, ob man dann genau dann auch so überzeugend und selbstsicher auftritt, wenn man wirklich gewinnen muss, wie dann, wenn man gegen Spanien oder Deutschland spielt und vielleicht noch nicht ganz der Favorit ist und einfach gut ausgesehen kann. Gut, das ist jetzt dahingestellt, müssen wir warten, bis die Würfel gefallen sind, das Los gezogen oder der Entscheid von der UEFA, dass es einen Vorfeld-Sieg gibt, wissen wir nicht. Spielt eigentlich auch keine Rolle. Was wirklich rausgekommen wäre, wissen wir nicht.
Das ist so. Wer ich super gefunden habe, ist jetzt nicht zum ersten Mal gewesen, aber der Bray Lembolo gefällt mir plötzlich extrem. Ist, was ich jetzt so mitbekommen habe, sehr, das Fußballvolk ist sehr zweiteilt, was seine Leistung angeht. Ich habe nicht ganz verstanden, was man da hätte können schlecht finden. Hat sich extrem aufgerieben, hat gleichzeitig sogar etwas fürs Spiel gemacht, obwohl er ja jetzt nicht der spielerisch stärkste Spieler ist. Also ist jetzt keiner, der bis jetzt mit allzu raffinierten technischen Finessen aufgefallen wäre, aber ist Ball holen relativ weit hinten zum Beispiel. Hat vorher den Ramos in Schach gehalten, hat sich dann auch beim Goal zum Beispiel ausgezahlt, den er vorbereitet. Und also das stimmt mir sehr zuversichtlich, dass der Embolo nach den Schalker-Irrjahr, den er da irgendwie hinter sich hat, wo sicher auch Verletzungen eine Rolle gespielt haben, und irgendwie in dem Gladbach, du weißt das wahrscheinlich besser als ich,
ja, natürlich.
Noch einen Schritt gemacht zu haben, scheint. Also, ich glaube, die Dynamik.
Embolo, der braucht einfach
die Dynamik ein bisschen ist plötzlich sinnvoll kanalisiert.
Ja, der braucht einfach ein bisschen Nestwärme. Ich glaube, das ist ein Typ, der sich wohlfühlen muss. Wenn das nicht bei anderen so ist, ist es vielleicht bei den einen nicht so, die funktionieren dann sowieso. Gibt es auch, aber ich glaube, der Embol ist schon einer, der ein bisschen spüren muss, dass man ihn auch schätzt und auch zu einem steht, wenn er nicht gerade immer genauso funktioniert, wie er sollte, dann kann er sich entwickeln. Und ich glaube, die Entwicklung, die sieht man auch in der Nationalmannschaft jetzt. Denke mal. Könnte man noch so vorstellen. So wie ich den Typ gesehen, wie der auch die Ausstrahlung, die er hat, den Eindruck, den er vermittelt, könnte ich mir noch vorstellen, dass man den so einschätzen kann. Ja.
Psychologie fertig, jetzt müssen wir aber noch her zu den Fakten kommen.
Jetzt bleiben wir
noch schnell im Thema. Ich habe letzte Woche gesagt, wir sind näher an die Weltklasse gekommen. Der Petkovic hat recht, also du gibst mir offensichtlich recht jetzt, nach den paar Minuten, wo wir über das Thema geschwätzt haben.
Ja, mit dieser Einschränkung, eben, dass ich gerne gesehen habe, dass man einen Gegner, den man muss schlagen, dann von dieser Stufe oben runter von der Weltklasse, eben dann auch so dominiert und nicht ängstlich auftritt, wie jetzt letztens in den K.O.-Spielen, die wir gesehen haben, bei den Wettbewerben noch stattgefunden haben. Das ist halt ein bisschen die Frage. Ich meine, das Spiel gegen Schweden ist uns allen noch in Erinnerung, wo man gesagt hat, wieso hat man nicht einfach Vollgas gespielt und alles riskiert und dann irgendwann das Goal kriegt von denen. Das ist ein bisschen der Zweifel, den man noch hat. Aber die sind zum Teil zerstreut worden, die Zweifel. Muss ich auch zugeben, da musst du auch recht geben. Also die Mannschaft hat tatsächlich Fortschritt gemacht. Und man hofft ja auch, dass es so weit ist, dass man eben mit diesen Ländern dann mitheben kann, wenn es wirklich der Fall kommt. Nur muss man auch wissen, die Nations League, die ist keine Europameisterschaft und schon gar keine Weltmeisterschaft. Also Bedeutung steigt dann nochmal. Und dann muss man eben auch das Nervenkostüm haben, um dann auftreten können wie eine Weltklasse-Mannschaft und das Selbstvertrauen ausstrahlen, eben genau dann, wenn man mal einen Gegner schlagen muss, wenn es darauf ankommt.
Fair enough. Ganz kurz noch, Nations League an und genau. Für sich ist logischerweise ein Thema, das wir schon ein paar Mal durchgecatcht haben. Gleichzeitig müssen wir darüber reden, weil mit dieser Spielabsage Schweiz-Ukraine am Dienstag oben wegen mehreren Corona-Fällen mit der Mannschaft der Ukrainer, dem Luzerner Kantonsarzt, der entschieden hat, dass man die Ukrainer nicht spielen spielen oder beziehungsweise einfach komplett in corpore muss in Quarantäne schicken, müssen wir uns schon fragen, macht es Sinn, in solchen Zeiten internationale Wettbewerbe auszutragen, die mit regelmässigen Reisen verbunden sind? Bist du jetzt vom Stuhl gekippt?
Wie bitte?
Hinten runtergerutscht.
Nein.
Entweder ist dein Computer aufgerutscht oder du runter. Ich weiß nicht,
eins. Ja, mein Computer hat gewackelt da und dann haben wir es errichtet. Nein, es ist nicht passiert. Nein, die Diskussion über die Nations League, die haben wir schon grundlegend geführt. Ich glaube, es geht auch nicht um den sportlichen Wert, sondern tatsächlich eben um die Durchführung, wie du sagst. Und ich finde einfach, internationale Wettbewerb veranstalten, jetzt, wo Sportler müssen reisen, Grenzen überschreiten, macht einfach wenig Sinn. Wir haben jetzt gesehen, in Deutschland haben es, glaube ich, 4 Fälle gehabt, da sind noch 2 dazugekommen. Einer hat Antikörper aufgezeigt, dass man die nicht einfach festgesetzt hat und heimgeschickt hat und gesagt hat, jetzt brechen wir die Nations League ab. Das ist ein bisschen das, was mich stört. Da geht man viel zu grosses Risiko ein, weil man dann nämlich auch seinen Ruf wieder beschädigt. Das heisst ja dann schnell einmal, ja, der Fußball hat den Fall und alle anderen dürfen überhaupt nichts mehr. Ich glaube, das wäre einfach nicht nötig. Diese Sachen tun nicht gut, dass man so ein Turnier, wo dann eben sportliche Werte, auf den müssen wir jetzt nicht näher eingehen, aber dass man so etwas riskiert, dass nach einer Mannschaft in der Ukraine schließlich in der Schweiz muss festgesetzt werden. Die dürfen jetzt, glaube ich, das Hotel nicht mehr verlassen oder müssen das Land verlassen, dann können sie, glaube ich, auswählen, was sie wollen.
Ich vermute, sie verlassen das Land.
Aber wenn ich zu Luzern bleibe oder zurück in die Ukraine, ja, würde ich auch sagen, sofort in den Flieger und weg.
Du kannst ja nicht zu Luzern bleiben, du bleibst zu Luzern im Hotel.
Also ja, eben.
Hast du denn nichts davon, irgendwie, in diesem schönen Luzern zu sein, wo der Roger Federer am Montag offenbar im Gletschergarten auftaucht ist?
Der Roger Federer war im Gletschergarten, Wahnsinn.
Gruß an den Janin an dieser Stelle.
Ja, also Janin, alles Gute.
Es tut uns leid. Sonst wäre es, glaube ich, eine fehdefreie Sendung geworden, wenn nicht noch etwas Verrücktes passiert. Aber also, dann findest du, jetzt fällt zum Beispiel die Skisaison fällt jetzt so richtig an langsam. Also, am Wochenende ist man jetzt in Finnland, die Frauen bestreiten dort 2 Slaloms. Nachher versucht man schon, eine halbwegs normale Saison zu bekommen. Ich finde das richtig. Also, ich finde nicht, dass man komplett kann ein Sport, der halt davon lebt. Du kannst nicht nur Schweizer Meisterschaften bestreiten im Skifahren, ein halbes Jahr lang, dass man versucht, das mindestens anzubekommen und dass man versucht, die Wettkämpfe auszutragen, ob es dann halt eben Nations League-Spiel sind oder ob es Skirennen sind oder was auch immer das es dann ist. Die ATP-Finals in London im Moment, wo Tennisspieler aus der ganzen Welt zusammenkommen. Also logischerweise ist es eine Herausforderung und logischerweise ist es schwierig. Aber nur weil es jetzt Fälle gibt, wo es Ansteckungen gibt, die sich ja schlicht nicht lassen vermeiden. Ja, ich weiß nicht, ist mir zu einfach, dann einfach sagen, gut, blasen doch alles ab.
Ich finde, das Risiko ist einfach zu gross. Ich finde, das Risiko ist zu gross, auch dass man den Athleten das zumutet. Wir haben den Fall von Ilkay Gündogan, glaube ich, der Corona-Guide gesagt hat, das habe ich ihn wahnsinnig mitgenommen. Und zum Teil findet man auch raus, es kommt dann erst später tatsächlich irgendwelche Sportfolgen, ja, wenn es später ist. Aber dass sich eben herausstellt, dass man vielleicht Monate oder Jahre lang noch an der Atemweg irgendetwas gespürt. Für Sport ist es nicht so einfach. Ich frage mich, ist es das Risiko wert? Ich gehöre weder zu den Corona-Skeptikern noch zu den Hardlinern. Ich finde einfach, man muss eine vernünftige Linie fahren. Und ich finde es nicht vernünftig, dass man jetzt zu dem Zeitpunkt, wo die Schweiz in Europa Hotspot ist, Leute in die Schweiz holt, Leute aus der Schweiz rauslässt, wo irgendwelche Sportanlässe teilnehmen, die nachher der ganze Zirkus noch weiter reist. Ich finde, das macht es wahnsinnig unberechenbar. Ob man da nicht einen anderen Weg findet, dass man zum Beispiel sagt, wir machen die Skisaison, tragen wir an zwei schneesicheren Orten aus, dann wechseln wir uns einfach ab, sind vielleicht immer die gleichen Pisten, können wir ein bisschen umstecken und so weiter. Also, so eine Möglichkeit gibt es das nicht, dass man tatsächlich jetzt muss so oft reisen, das verstehe ich nicht.
Also ich bin gespannt, wie das am Schluss nachher aussieht, gerade in Bezug auf die Skisaison. Also wir sind gar nicht so weit auseinander. Ich bin einfach der Meinung, die Sportler, ich finde, denen dürfen wir zumuten, dass sie das tatsächlich selber entscheiden, ob sie sich dem Risiko aussetzen oder nicht.
Ja,
und also, ich glaube nicht, dass irgendjemand, also wir haben jetzt zum Beispiel, was ist in der NFL, die ich relativ eng verfolge, in der nordamerikanischen American Football Liga, gibt es reihenweise Athleten, die sagen, sie setzen die Saison aus Gründen, weil sie zum Beispiel eine Risikogruppe in der Familie haben oder sonst in irgendeiner Form nicht bereit sind, das Risiko auf sich zu nehmen. Das sind auch nicht alles nur Profis, die auf Rosenbetten ziehen. Also ich finde, da ist ein Athlet, eine Athletin auch irgendwo aufgefordert, und es ist ein furchtbares Wort, ich weiss, aber in diesem Kontext möchte ich es gleich brauchen, ein bisschen Eigenverantwortung zu übernehmen. Und also wenn es jetzt gerade um Sachen wie Sportfolgen etc. geht, dass nachher, dass man bei den Ukrainern jetzt irgendwann zum Beispiel mal sagt, okay, es reicht, man kann das nicht verantworten, irgendwie eine zweistellige Anzahl Fälle innerhalb von wenigen Tagen. Da gibt es offensichtlich ein Problem, das liegt für mich auf der Hand, dass man das dann auch stoppt. Das finde ich gar nicht so schlecht, auch wenn du Eva das wahrscheinlich anders sieht als ich.
Vermutlich schon. Immerhin hat es der Schweizer und der Luzerner Kantonsarzt gebraucht, um die zu stoppen. In Deutschland hat es noch nicht gelangt. Da sieht man auch, wie wenig flächendeckend gleichgeschaltet dass man ist, wenn es um das Thema geht. Ich finde einfach, da kann man sich nicht auf Verbände verlassen, wie du sagst, Eigenverantwortung. Aber wer sagt denn, ich komme nicht? Ich meine, Skifahrer sind Einzelsportler. Es gibt zwar eine Nationenwertung, aber die hat die gleiche Bedeutung wie der Konstrukteurstitel bei der Formel 1. Interessiert eigentlich niemand, außer man gewinnt.
Außer wir gewinnen, genau.
Ja, wenn wir gewinnen, dann machen wir ein riesen Tamtam darum, dass wir wieder mal die Österreicher geschlagen haben, nachdem wir 37 Mal gegen sie verloren haben.
Nur 30,
ja. Aber eben, das sind eigentlich Einzelsportler. Natürlich wollen die fahren, aber kann man dann nicht mehr bieten, dass man sagt, irgendwo eben in Finnland oder in Norwegen, Schweden, dass man dort so wie Bubbles einrichtet und man sagt, jetzt fahren wir einfach da so Weile fertig. Dann müssen wir nicht umreisen. Wir haben Tests, wir können die Wettbewerbe gleich austragen. Also, ich meine, was bringt es? Ich weiß nicht, findet das Lauberhorn statt zum Beispiel? Das Jahr.
Das ist geplant, ja.
Was, die können wir noch nicht Zuschauer rauskommen, das wird wahrscheinlich auch nicht helfen, oder? Also der egal ist, dass man die auch schützt und sagt, nein, machen das nicht, sparen das Geld, müssen nicht alles organisieren, wir fahren nur dort und dort und hoffen, dass es nächstes Jahr besser ist. Wer weiß, ob es so ist, aber das Risiko wird kleiner.
Nächstes Jahr besser, das reicht dem SCB nicht. Dort muss vorher etwas besser werden. Der Stolz, Schlittschuhclub Bern, immer noch amtierender Meister. Nachdem es im letzten Frühling keine neuen Meister gab, im Saisonabbruch, ist Ja, jetzt lehne ich mich überhaupt nicht aus dem Fenster. Gröber in der Krise hat in den letzten, lass mich nachzählen, 5 Matches am Stück verloren, bevor man nachher gegen Rapperswil gestern Abend 3-2 gewonnen hat auswärts. Jetzt auch nicht unbedingt der ganz grosse Reis, den man da getötet hat. Ist überhaupt nicht in die Saison reingekommen, in irgendeiner Form vernünftig. Und offensichtlich ist man auch einigermaßen ratlos. Wir nehmen jetzt hier die, ich würde sagen, bedauernswerte Florence Schelling als Beispiel. Man kann da reinhören, die hat am Wochenende bei den Kollegen vom MySports Auskunft geben.
Niemand ist zufrieden mit dieser Leistung, die wir zeigen. Die Spieler wissen das, die Coaches wissen das, wir wissen das. Und jetzt muss etwas wirklich passieren. Jetzt
aber
muss,
was?
Ja, das ist eine gute Frage. Es muss jetzt einfach etwas passieren.
Es muss etwas passieren, sagt Frau Schelling. Das, oder irgendetwas muss passieren. Es ist ein bisschen auf der Spur von Jogi Löw, wenn man das jetzt so schön hört. Was denn? Was passiert und wenn passiert etwas? Also das 3-2 auswärts in Rapperswil am Dienstagabend in Ehre, aber als ganz grosser Befreiungsschlag geht das wahrscheinlich noch nicht durch.
Das denke ich auch nicht. Der CEO Marc Lüthi hat vor der Saison gesagt, man sehe sich nicht mehr an der Spitze, logischerweise. Das ist auch erklärbar. Aber dass man so abstürzt Anfang Saison, hat man natürlich auch nicht gehofft, zumal man noch den Gaëtan Haas hat, wo man wahrscheinlich auch denkt, solange der da ist, sollte man eigentlich Schwung können aufnehmen, dass man nachher mindestens kann im Mittelfeld mitspielen, dass man nicht die ganz grossen kritischen Töne schlucken muss die ganze Zeit. Das ist natürlich klar, der SCB steht permanent unter Beobachtung. Dort sind eigentlich immer Spitzenergebnisse vorausgesetzt. Auch wenn man erklären kann, warum das nicht so ist. Was Frau Schelling nicht machen sollte, ist nämlich derige Erklärungen abgeben, wo sie sich selber der Ratlosigkeit preisgibt. Da ist in der Rhetorik schon noch zu viel. Ich glaube, da müsste man einfach anders können antworten und irgendwie sagen, ja, das klären wir intern, was wir dann wirklich machen. Und die Massnahmen, die sehen wir dann, sie wissen, sie kennen die Voraussetzungen, der Handlungsspielraum ist begrenzt. Also, ich hätte mir gewünscht, dass man von Seiten von der Frau Schelling oder vielleicht sogar von Marc Lüthi her ganz klar sagt, die Positionen sind in Stein gemeißelt, die sind zementiert, es wird nichts daran gerüttelt. Es gibt keinen neuen Trainer diese Saison, wir müssen mit dem durchkommen. Alle anderen Positionen sind auch fix. Vielleicht kriegen wir irgendwann einmal, wenn es ein bisschen besser läuft, dass wir wieder mit Zuschauern spielen können. Vielleicht können wir uns dann noch einen Ausländer leisten, sowieso, wenn der Gaëtan Haas mal weg ist, dass wir die Mannschaft noch ein bisschen können unterstützen. Selbst dann, wenn der Medien, der Kritiker, der Wind aus den Segeln nimmst, selbst dann wird man nicht ruhig sein, weil man natürlich das Ganze immer noch beobachtet. Und der SCB ist eine Institution in dieser Liga. Da kann ich einfach am Schluss rumdümpeln, sonst werden Massnahmen gefordert, das ist ganz klar. Ich kritisiere halt nach wie vor die unerfahrenen Leute in so einem Umfeld. Also es ist sicher nicht ideal, wenn man als Sportchef Neuling muss beim SCB die Lehre absolvieren. Also da gibt es einfachere Aufgaben.
Und die gibt es definitiv. Wenn
man völlig unerfahren herkommt, man hat gesehen beim Alex Schattle vorher, der einen hervorragenden, guten Leistungsausweis hat, in 4 Jahren 3-mal Meister. Und sogar der ist innerhalb der kürzesten Frist ist der in der Luft zerrissen worden von Teil Fangruppierungen, weil man einfach von Luther Gäum der Wald nicht mehr gesehen hat, auch dort. Oder? Also man war so verwöhnt von diesen Erfolgen, dass man irgendein paar Niederlagen oder ein bisschen Leistung war, wo es einfach nicht mehr wollte akzeptieren. Und wenn dann natürlich der CEO nachgibt und der Sportchef führt, dann bringst du automatisch seinen Nachfolger in eine unmögliche Position. Also vor allem als Frau Neueinsteigerin soll dann quasi das Erbe antreten, in einem sehr schwierigen Umfeld, wo man nicht mehr kann mithalten finanziell mit der Konkurrenz. Also das ist keine einfache Situation, das muss man schon sagen.
Nein, das ist es nicht, aber das haben wir auch von immer schon gesagt. Ich glaube, es greift einfach zu kurz, auf Florent Schelling da nur loszugehen. Also die Mannschaft ist zu grossen Teil schon gestanden, das kann man so sagen. Also ist im Schweizer Eishockey ein bekanntes Phänomen, dass neue Verträge, also auch Spielerwechsel, nicht nach der Saison, wenn dann die neue Sportchefin oder der neue Sportchef kommt, gemacht werden, sondern irgendwann zwischen Oktober und Januar in den meisten Fällen. mindestens wenn es um stärkere Spiele geht. Also sprich, dort ist natürlich schon noch die Handschrift vom Alex Chatelain zu finden, wo, du sagst es richtig, selbstverständlich seinen Leistungsausweis hat und vermutlich auch einen Plan hat und, was man gehört, ja auch nicht ungern eigentlich seinen Posten behalten hat, ist jetzt weiterhin noch im Club und wahrscheinlich kein schlechter Schachzug, grundsätzlich die Kompetenz nicht einfach vor die Türe zu stellen. Ich glaube einfach, dass man die Arbeit von einer Sportchefin nicht anhand von, beim SCB sind jetzt 12 Saisonspiele, beurteilen kann. Das geht einfach nicht. Man kann es bei einem Trainer bis zu einem gewissen Grad, nach einem Jahr, nicht vorher.
Gut, jetzt müssen wir mal über die Bücher, also wie, dass man das genau definiert. Also es ist immer schwierig, wenn ein neuer Sportchef kommt, übernimmt er ja in der Regel sehr viele alte Verträge. Und trotzdem, das ist Alex Chatelain auch nicht anders gegangen, als er vom Sven Leuenberger übernommen hat, sind dort die Verträge schon rum gewesen. Und natürlich beurteilst du einen Sportchef nicht mit irgendwelchen Asterix hinter der Leistung, sondern du musst sagen, ja gut, der ist jetzt verantwortlich. Also ist er tatsächlich verantwortlich. Dann heisst es auch nicht immer, ja gut, aber die Verträge hat noch der Vorgänger gemacht, der Vertrag hat noch der Vorgänger gemacht. Also so differenziert wird nicht, das wird nie gemacht. Ja, aber das wird nie gemacht.
Kontext ist wichtig.
Kontext ist wichtig, aber das ist in dem Fall nicht der Fall. Einfach, das muss man einfach ganz klar sagen. Also,
ja, weil du nicht willst.
Nein, nicht
weil
ich bereit bin, Kontext zu schaffen. Wenn es eine Frau ist, willst du jetzt quasi extra würst.
Das ist eine Unterstellung, das stimmt.
Florian Schelling hat selber gesagt, sie will keine Sonderbehandlung. Und ich glaube, das hat sie auch nicht verdient. Sonderbehandlung würde nämlich auf etwas hindeuten, was sehr, sehr ungut wäre. Es geht ja nicht darum, ob die Florian Schelling eine Frau ist oder ein Mann oder was auch immer. Es geht um die Institution, Sportchef. Da musst du Verantwortung übernehmen im SC Bern, vom ersten Tag weg. Und wenn die Leistung nicht stimmt, dann musst du halt sagen, dann muss ich etwas ändern. Das ja, ist so. Logisch, das wird erwartet. Also, das kann sie im Moment nicht machen, weil wir Tempo unter sind durch die fehlenden finanziellen Mittel. Aber was soll man denn machen? Soll man Berichterstattung einstellen und sagen, ja gut, dann sollen sie halt verlieren, 7-8 Mal hintereinander, interessiert uns nicht. Das will auch kein Mensch. Das Problem das ist, man muss irgendeinen Mittelweg finden, um sie genau gleich zu behandeln wie ein Vorgänger, der nämlich auch Teil Verträge kritisiert worden ist, die er gar nicht gemacht hat. Für andere ist er zu Recht kritisiert worden. Zum Beispiel drei Ausländer, die er geholt hat. Genauso wie man Florence Schelling jetzt dafür kritisiert, dass sie da einen Nachbar geholt hat. Ich glaube, das darf man also schon machen. Also die Trainerwahl, die muss ich sagen. Und da wird nicht der Nachbar kritisiert, weil bei dem hat man gewusst, was man kriegt. Der Nachbar ist oldschool. Oldschool also, in allen Belangen. Also,
jetzt muss ich auch noch
gestellt sagen. Wird man sie kritisieren für das?
Muss ich etwas sagen. Also, selbstverständlich darf man sie für ihre Trainerwahl kritisieren. Ich glaube, dort ist der Fall klar. Zu dem steht sie auch, dass sie dort in der Verantwortung ist, dass das ihr Favorit scheint zu sein. Mindestens unter den Voraussetzungen, die gegeben sind. Dass sie eine Frau ist, das hat mit dem überhaupt nichts zu tun. Du bist jetzt mit dem Geschlecht gekommen. Also ich habe ihr Geschlecht mit keiner Silbe erwähnt. Außer dass ich ihren Vornamen genannt habe. Also selbstverständlich soll man Florence Schelling gleich kritisieren wie einen Alex Chatelain oder einen Reto Raffiner oder einen Sven Leuenberger oder wer auch immer den Sportchef-Job irgendwo in einem National League-Club ausübt. Gleichzeitig eben, bitte irgendwie realistisch bleiben. Also die Arbeit von einem Sportchef innerhalb von ein paar Wochen beurteilen, das ist mir zu einfach und das führt am Schluss nämlich noch mehr ins Verderben. Also wenn irgendwie wochenweise schaust, wie sich eine Mannschaft weiterentwickelt, für das ist der Trainer zuständig. Der muss dafür sorgen, dass es vorwärts geht, dass es auch relativ kurzfristig vorwärts geht. Sportchef finde ich nachher für die mittelfristige Entwicklung von einer Mannschaft und von einem Club zuständig. Und ich glaube, für das ist es einfach noch deutlich zu früh. Und wenn man dann noch, du sagst es selber, berücksichtigt, dass wir sowieso die Hände gebunden sind in ihrem Job, weil es gewisse finanzielle Zwänge gibt, die ihre Vorgänger alle so nie gekannt haben, ja, dann ist mir das einfach zu einfach, dass grundsätzlich an ihre und ihrer Unerfahrenheit festzumachen, auch wenn das Interview, das wir jetzt am Anfang gehört haben, beziehungsweise der Auszug aus dem Interview, ja, natürlich logischerweise sie sich mit dem auch keinen Gefallen macht. Aber Das gehört wahrscheinlich ein bisschen zum Reifeprozess. Ich bin gespannt, ob das nachher, ob es in einer Woche auch noch so tönt.
Was in einer Woche sicher nicht mehr so tönt, sind Tennisbälle, die, glaube ich, in London hin und her getroschen werden. Oder läuft das Turnier noch weiter in einer Woche? Ich weiß es nicht.
Nein.
Ich muss ehrlich sagen, wenn der Roger Federer nicht dabei ist, dann interessiert es mich ein Stückchen weniger, obwohl Nadal ist dabei.
ATP Finals.
Nicht gerade sein Steckenpferdchen, die ATP Finals, im Gegensatz zu Paris, hat er die nicht schon x-mal gewonnen. Djokovic spielt heute, glaube ich, wo wir aufnehmen, gegen Medvedev. Das weiss sie von einer sicheren Quelle, nämlich von meinem Gegenüber. Der hat es vorher erwähnt. Muss ich jetzt zu meiner Schande gestehen, dass ich es selber nicht gewusst habe, wer gegen wer spielt jetzt dort. Ich muss sagen, ich bin jetzt Tennis, ja, Roger schaue ich dann gerne zu, aber so, wer dort gewinnt, wer gewinnt denn? Wer?
Ja, der Team, wahrscheinlich wieder. Der ist jetzt im Höch. Wir haben es ausführlich schon besprochen an dieser Stelle. Die Phalanx von den grossen drei durchbrochen, endlich an den Grand Slams. Und jetzt hat er den Nadal geschlagen gestern. Also für mich ist eigentlich der Fall klar. Das wird, am Schluss wird das ein bisschen das Jahr vom Dominic Thiem gewesen sein, wenn wir zurückschauen, das 2020. Der Moment, wo er tatsächlich sich als würdiger Wiese hat, auf dieser Stufe können mitzuheben. Und die ATP Finals, die sind da ein absolut elementarer Teil davon. Also mein Geld, das ist eindeutig auf den Dominic Thiem gesetzt. Obwohl du jetzt wahrscheinlich etwas anderes würdest sagen.
Das ist im Format geschuldet, eigentlich mehr oder weniger noch, muss ich sagen. Pro und Contra, das muss so kontrovers sein. So kontrovers ist es nicht. Ich sehe eigentlich lieber den Zverev gewinnen, der ist im Moment auch stark unter Druck, weil sein Privatleben irgendwo ein bisschen Schaden genommen hat durch Äußerungen von einer Ex-Freundin, glaube ich. Da will ich nicht näher drauf eingehen, geht mich nichts an, finde ich auch, das Privatleben. Aber ich schaue dem eigentlich noch gerne zu, der hat gute Ausstrahlung. Ich finde auch, der hat mehr drauf als das Team. Vielleicht kann er es noch nicht ganz umsetzen. Bei den US Open zumindest hatte ich das Gefühl, der schlägt keinen. Und zack, ist es so wie gewesen. Und wie ich sagen muss, du lobst jetzt das Team über alle Massen. Aber bei einem Grand Slam-Turnier, das, was er gewonnen hat, zumindest, die US Open hat er keinen von diesen Grossen geschlagen, wenn es mir recht ist. Weil zwei sind nicht dabei gewesen. Und der eine hat sich selber aus dem Rennen genommen, weil er einen Linienrichter abgeschossen hat. Also, schauen wir mal, wie es weitergeht, wenn wieder mal das Grand Slam gespielt wird, ob das Team dann tatsächlich einer von diesen grossen, mindestens der Djokovic, wird ja noch eine Weile dabei sein, der wirklich schlagen kann.
Ja, sind wir gespannt. Ich hoffe, es kommt schon das Wochenende zum Duell. Das wäre ein schöner Finale, finde ich. Djokovic-Team, wieso eigentlich nicht? Dann könnte man die US Open-Frage auf alle Zeiten klären. ob der Team dort nur ein Schwein hatte oder ob er tatsächlich ein hochverdienter Sieger ist.
Nein, von schon.
Das Flushing Meadows.
Das muss er dann natürlich vor Ort klären, oder das muss vor Ort geklärt werden. Das kann man nicht übersetzen. Also, am Grand Slam Turnier, das ist wie wenn irgendwo im Fußball die letzte Partie in der Meisterschaft entscheidend muss spielen oder im Hockey in den Playoffs. Also dem musst du dich beweisen. Nicht da bei den ATP Finals, die ja wahrscheinlich sehr lukrativ sind, aber mit einem Grand Slam Turnier hat das nichts zu tun. Also da ist das Druckverhältnis dann schon noch anders. Anders als zum Beispiel in Augusta beim Masters, da reden wir jetzt von Golf. Das ist nämlich eines von der Grand Slam Turnier, das stattgefunden hat. Zwar ohne Zuschauer, muss sagen, aber das Augusta, das ist mir ein bisschen suspekt jeweils. Dort hat es schön gepflegt, die Blumenbeetchen. Man hat das Gefühl, die Fairways werden mit Bassetten geschnitten und manikürt sogar. Sogar Kiefernadeln sind angelegt, irgendwo, die dürfen nur in einem bestimmten Bereich liegen. Also irgendwo ein bisschen suspekt. Das mal im Herbst, aber sehr schön hat es ausgesehen. Es war aber ein bisschen raucher gewesen, die Blumenbeetle sind verschwunden. Es war schon der Jahreszeit geschuldet gewesen, weil die Azaleen, glaube ich, oder was dann halt sind, nicht blühen. Und die Zeit, was am Ganzen noch entgegenkommt, gewonnen hat Dustin Johnson, Nummer 1 von der Welt, mit einer überzeugenden Leistung, 20 unter. Also,
ja.
Da muss man sagen, wow, gehört eigentlich nicht zu so einem Turnier. Also die Major-Turniere sollten irgendwo auch eine Herausforderung sein für die Spieler, dass man sagen muss, 20 unter das Rekordergebnis in Augusta. natürlich, der Platz war viel weicher, weil es oft geregnet hat, auch wegen der Jahreszeit. Darum war so ein Score überhaupt möglich gewesen. Jetzt, aber es geht auch anders. Das hat Tiger Woods bewiesen, der Titelverteidiger, der im Eamon Corner am 12. Loch Par 3 etwa 150 Meter 10 Schläge gebraucht hat.
Ja, ich glaube, er hat ein paar drei falsch verstanden, oder? Er hat dreimal ins Wasser geschlagen. Ich habe nicht so furchtbar viel gesehen von diesem Turnier am Wochenende. Das gebe ich gerne zu. Ich habe am Donnerstag kurz geschaut, eine Stunde oder so, und dann am Sonntagabend noch ein bisschen gesehen und das 12. Loch tatsächlich live mitbekommen vom Herrn Woods. Und ja, ich bin ein bisschen verschrocken. Also, einmal ins Wasser okay, zweimal ins Wasser, ja, lustig. Und am Schluss, ja, hat er 10 Schläge gebraucht für ein paar 3.
10 Schläge gebraucht.
Von minus 3 auf, ja, das kann man selber ausrechnen, auf plus 7 zurückgeht, hat sich der mal entspannt aus der Wertung raus manövriert. Nein, plus 4, stimmt. Es war schon nicht,
plus 4, ja.
Schon nicht 10 über Bar. Minus 3 auf plus 4 hat sich dort, also nicht, dass er jetzt wirklich im Rennen gewesen wäre um ein Turnier. Ich glaube, der Zug war vorher abgefahren gewesen, aber ja, es war ein Debakel sondergleichen gewesen. Muss man sich da Sorgen machen?
Nein, muss man nicht. Erstens mal hat er in den nächsten 6 Löchern 5 Birdies gemacht und seine Wettkampftauglichkeit unter Beweis gestellt. Andererseits ist das 12. Loch, heisst ja nicht nur so, Eamon Corner 11, 12, 13, die Ecke dort von dem Platz, wahnsinnig schwierig, wegen dem Wind. Eben der Wind sieht man leider nicht im Bild einmal, aber genau das 12 dort hinten, wo im so ein bisschen im Wäldchen hinten, da gibt es so Verwirbelungen und genau die Bälle, die dann hoch anfliegen, die werden nachher zurückgedruckt und später nachher in der Race Creek, heisst das schöne künstlich angelegte Bächli, wo dann die Bälle verschluckt. Übrigens, letztes Jahr war es genau umgekehrt. Am 12. haben wir all seine Konkurrenten versagt und der Woods hat 7 Ball schön über den Bunker geschossen, im Stil von Jack Nicklaus, ohne Risiko. Hat er das Jahr leider nicht gemacht, wahrscheinlich auch, weil er hinten rein war und denkt, hat spielt jetzt eh keine Rolle mehr. Nachher hat er, wie du schon gesagt hast, noch zweimal ins Wasser geschlagen, einmal sogar aus dem Bunker raus. Ein bisschen unglücklich gewesen, aber am Schluss hat er gezeigt, ich kann es eben gleich noch. Nur, also wenn er nochmal ein Major-Turnier gewinnt, dann wahrscheinlich das Masters in Augusta, weil alle anderen sind zu schwierig. Er ist auch körperlich angeschlagen, man sieht immer wieder Probleme mit seinem Rücken, wenn er sich auch bewegt zwischen den Spielbahnen. Ich würde sagen, mit dem lassen wir es bewenden. Jetzt gehen wir in Endspurt und dort fangen wir gerade sofort an.
Endspurt.
Jetzt sind wir nämlich wieder beim Thema Reisen und so weiter. 2 Slaloms in Levi in Finnland. Wie viele von denen gewinnt Wendy Holdener?
Keine? Tut mir leid, keine. Nein. Also, ich würde es ihr gönnen, aber ich glaube, nach dem, was wir letztes Jahr gesehen haben, es gibt jetzt keinen Anhaltspunkt, dass sie diese Saison plötzlich zur Seriensiegerin im Slalom wird. Da gibt es dann doch noch Konkurrenz, die eigentlich stärker müsste sein. Ich bin gespannt, was dann aber im Endeffekt tatsächlich läuft. Melanie Meyer, die zurückkommt zum Beispiel, aus Schweizer Perspektive sicher auch interessant. Lewis Hamilton, 7. Titel im Trockenen. Vielleicht sogar mit Michael Schumacher. Und das Ganze im Nassen.
Das ist ja sehr schön formuliert. Da muss ich eigentlich gar nicht mehr viel dazu sagen. Nein, 7. Titel, klar, Meisterleistung von Lewis Hamilton. Das ganze Rennen auf Intermediates. 8 Runden, glaube ich, auf Superwets und nachher 50 Runden auf Intermediates gefahren, abgewetzt am Schluss. Alle anderen sind irgendwo mal ausgerutscht, haben sich gedreht, nur er nicht. Wirklich eine klasse Leistung gewesen. Am Samstag in der Super League haben wir das Duell, wo mindestens das letzte Jahr noch der Spitzenkampf war, mehr oder weniger, muss man sagen. IB Basel, wer gewinnt?
Ja, IB, logischerweise. Gibt eigentlich keinen Grund, das anders zu sehen. Normalerweise gehen das Heimteam, also es gibt ein Unentschieden. Der letzte Auswärtssieg wäre IB gewesen. Basel hat, ich habe es nachgeschaut, im Mai 2016 mal in Bern gewonnen, das letzte Mal gewesen. Torschützen Poetius und Delgado bei meinen 3-2. Sind alle nicht mehr dabei. Ich glaube, der Erhard Schömert ist dort dabei gewesen und der Herr Zuffi. Vielleicht können die ihren Kollegen sagen, wie sie es gemacht haben, aber ich sage 2-0 IB.
Sehr schön.
Hast du auch einen Tipp?
1-1.
Richtig, richtig mutig. Ein bisschen Mut muss der HC Davos beweisen. Der ist nämlich auch gröber in der Krise. Am Freitag treffen wir im Emmental auf die SCL Tigers. Jetzt kehren wir das Spiel um. Du bist dran mit Tippen.
Ja, ich tippe auf einen nicht deutlichen, aber doch klaren Sieg vom HCD 5-2, weil, und das kann man nachlesen, derzeit auf der Blick-Homepage, Interview vom Sportchef Reto Raffainer, nämlich gesagt hat, dass es bald besser wird und bald ist nicht weit weg. Und heute nehmen wir auf, ist Mittwoch und Freitag ist in dem Fall auch nicht weit weg, also bald und darum gewinnt der Wos dann. Und dann haben wir noch eine Frage, wo wir vielleicht abseits vom Sport klären müssen, unbedingt klären müssen, weil ich letzte meine Steuererklärung ausgefüllt habe, und zwar mit Hilfe von einer Software, also wahnsinnig gut. Was ist jetzt besser? Die Steuererklärung selber ausfüllen mit Hilfe von irgendwelchen technischen Hilfsmitteln, oder lässt man das machen?
Ich weiß es nicht. Also ich habe es noch nie machen. Das ist der Vorteil, wenn man Journalist ist, sein Leben lang, und irgendwie noch nie mehr so feuchten Händedruck überwiesen bekommen hat, oder das Äquivalent von einem feuchten Händedruck aufs Konto. Es gibt schon wunderbare, meistens von den falschen Freunden, die dann irgendwie, ja, man sollte sowieso aufpassen, wenn es zu viele Schulterklopfer sind bei einem Thema, dann macht man irgendetwas falsch als Journey. Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, selber ausfüllen mit diesen lustigen Tools. Für mich persönlich die grosse Überraschung war, wir haben das an dieser Stelle schon breit diskutiert, dass ich jetzt ja ab nächstem Jahr, ab dem Steuerjahr 2020 im Kanton Zürich meine Steuern zahle. Der hat mich schon mal eingeschätzt vorab und ich muss viel weniger zahlen als bis jetzt zu Basel. Also es bricht eine Art Reichtum aus, steuertechnisch bei mir. Also. Es lebt in den Föderalismus.
Sehen wir noch. Also erstens einmal ist es in Zürich nicht nur viel schöner als in Basel, sondern man spart auch noch Geld. Also alle, die Lust haben zum Geld sparen und schön haben, sofort von Basel auf Zürich ziehen.
Das sollte sie nicht machen. Erstens lässt man mein Basel nicht aussterben, und ich glaube, wenn du Steuern sparen willst, dann musst du entweder, was ist Kanton Schweiz, oder was ist so für normalsterbliche Gut?
Ja, das ist Monaco. Also ja, gut, steuertechnisch schon, nur kann man sich das Wohneigentum oder auch die Mietwohnung oder das Haus nicht leisten, weil das natürlich dementsprechend teuer ist. Also auch die Steueroase hier im Zürichsee, im Kanton Schweiz, Wollerau und so weiter, da musst du, glaube ich, kräftig Geld haben, dass du überhaupt eine Wohnung oder ein Haus kaufen oder mieten, dann nützt dir der Steuerfuss auch nicht mehr.
Gut, in der Stadt Zürich ist jetzt Wohnen auch nicht so billig. Also wahrscheinlich holen sie im Prinzip...
Darum sind aber
die Steuern billig. Dort. Es ist das. Es ist, die Leute einfach die höheren Wohnungspreise nicht mehr zahlen. Das klingt mir total logisch. Gut, haben wir sonst noch ein Problem, das wir lösen
müssen? Nein, die Probleme, die wir noch haben, die fallen uns eh nicht ein. Und außerdem würden wir sie dann nächste Woche lösen. Und dann hoffen wir auch wieder auf kräftige Zuhörerschaft. Wir sind sehr zufrieden mit unseren treuen Zuhörern.
Wir haben mit Untreuen nicht.
Sehr gute Zahlen präsentiert gekriegt. Also wir sind stolz und sehr dankbar, dass man uns auch überall abonniert, Spotify und so weiter, und uns treu ist. Und nächste Woche enthüllen wir irgendetwas Riesen.
Irgendetwas Wahnsinniges.
Irgendetwas Wahnsinniges. Und sonst diskutieren wir wieder über Steuererklärungen oder Wäschetrockner, Salatschleudern, irgendwelche Elektrogeräte, Handmixer, irgendetwas.
Salatschleudern, das klingt packend. Was wir dazu noch sagen kann, das haben wir gar noch nicht verraten, der Herr Kessler hat da diese Woche auch einen Hintergrund, einen Videocall-Hintergrund, nachdem er letzten Mittwoch noch verzweifelt ist auf der Suche nach etwas Lässigem. Er sitzt jetzt vor einer Art Konfettiwand gerade. Was doch schön ist für mich. Es sieht aus, als ob hinter ihm eine Tischbombe explodiert wäre.
Ich bin wahnsinnig begeistert über die technischen Möglichkeiten, die man heutzutage hat. Was man noch nicht kann, ist in einem Podcast sehen, was wir für Hintergründe haben.
Das ist wahrscheinlich aber auch irgendwie. Da können wir auch einfach alles erzählen. Das ist hervorragend. Also, wir bedanken uns.
Wir bedanken uns fürs nächste Mal.
Dass wir den Abschweifer noch gemacht haben. Ja, ade.
Ade.